Jetzt bin ich im Gespräch mit Professor Dr. Arnold Bartetzky, Autor des Buches Die gerettete Stadt, Architektur und Stadtentwicklung in Leipzig seit 1989. Das ist bereits erschienen vor ein paar Jahren und jetzt aber auch Erforscher des ungebauten Leipzig, also nicht in Erfüllung gegangener stadtplanerischer Entwürfe für ein mögliches Leipzig. Das war erstmal so ein Forschungsseminar an der Uni Leipzig 2020 und soll jetzt auch ein Buch im Lehmstedt Verlag werden, das ungebaute Leipzig, Projekte, Visionen, Luftschlösser. Ja, also ich musste dann erstmal an so stadtplanerische Nullstunden denken, halt also nach 1945 gab es ja dann bestimmt Ideen, wie man die Stadt wieder neu aufbauen kann oder nach Mai 1990, als der erste Stadtrat mit SPD-Mehrheit dann installiert war, dass das dann so besonders auch so stadtplanerische Ideen angestachelt hat, die dann vielleicht sich aber auch nicht alle haben umsetzen lassen. Also gab es so Hochkonjunkturen für so Stadtentwürfe oder hat sich das durch die Zeit hingezogen, dass immer schon halt solche Ideen aufgekommen sind?
In der Tat gab es immer wieder Hochkonjunkturen und zwar ganz besonders nach historischen Zäsuren. Sie haben schon angesprochen, 1945 natürlich Wiederaufbau der teilzerstörten Stadt Leipzig, 1990 neue Wirtschaftsordnung, freie Marktwirtschaft, Kapitalismus, Investoren rennen der Stadt die Bude ein, wollen bauen, dürfen es teilweise. Manchmal kommt es auch nicht zustande, weil sie sich als ziemlich windig erweisen oder weil ihnen das Geld ausgeht. Das sind auf jeden Fall zwei Zäsuren, nach denen es zu vielen gescheiterten Projekten, vielen zum Teil auch utopischen Visionen kam. Aber es gibt auch in der weiteren, in der älteren Geschichte eben solche Zäsuren, zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg. Leipzig liegt da nieder, ist zwar nicht zerstört als Stadt, aber sehr, sehr arm, wie auch die anderen Städte in der frühen Weimarer Republik. Man setzt auf die Messe. Die Messe gilt so als Wundermittel für die Leipziger Stadtentwicklung und es werden unglaubliche Messepaläste geplant. Messehochhäuser oder auch der Zahl Welthandels- und Messepalast, so glaube ich der vollständige Name, der hätte sich erstreckt zwischen dem Augustusplatz und dem Hauptbahnhof. Das heißt, das gesamte Gelände des Schwanenteichs wäre damit überbaut worden. Es gibt aber noch früher eine gewisse Hochkonjunktur von visionären Planungen. Das ist die Zeit um 1900. Das ist die Phase, in der Leipzig eigentlich erst Großstadt wird. Um 1900 werden weite Teile der Leipziger Altstadt abgerissen und es entstehen Neubauten, Bürohäuser, vor allem Handels-, Messehäuser. Es gibt auch viele Projekte, die nicht zustande kommen, die nicht realisiert werden können. Ein Beispiel etwa das Projekt mit dem etwas irreführenden Namen Pro Patria, also für das Vaterland. Das war ein städtebauliches Projekt für die westliche, nordwestliche Hälfte, die nordwestliche Ecke der Leipziger Altstadt. Es betraf das gesamte Areal westlich der Hainstraße bis zum Ring unter Einschluss der Thomasgasse. Unter Einschluss der Klostergasse. Also es war wirklich ein ganz wesentlicher Teil der Leipziger Altstadt und zwar der noch am besten erhaltene Teil, das heißt der Teil mit den meisten älteren Baudenkmälern, die so aus dem 17., 18. Jahrhundert stammten. Und dieses gesamte Areal sollte vollständig abgerissen werden. Und die engen Gassen sollten aufgegeben werden für breite Boulevards mit großen Geschäftshäusern im Stil des 19. Jahrhunderts. Und das ist auch so ein Projekt, das dann vielleicht, muss man sagen, aus heutiger Sicht glücklicherweise nicht zustande gekommen ist, wie man das, glaube ich, von vielen der Projekte, die wir in unserem Buch behandeln, im Nachhinein sagen kann, zum Glück hat es nicht geklappt.
So ein Bauprojekt wird, glaube ich, in einem meiner Lieblingsromane erwähnt, von Samuel Agnew, nämlich Herr Lublins Laden. Da wird nämlich der Erzähler, glaube ich, auch aufs Rathaus geschickt. Das finde ich ganz interessant, aber das ist ja ein Roman, wie gesagt. Wie ist das Buch denn eigentlich gegliedert dann? Also ist das chronologisch oder das Buch, das erscheinen soll, wird das chronologisch gegliedert sein oder auch nach so fantastischen Akteuren der Stadtplanung halt, die vielleicht einfach irre Ideen hatten oder wie wird es gegliedert sein?
Ja, wir behandeln in der Tat keine literarischen Visionen. Nein, das ist Quatsch. Das nehmen wir mal zurück, was ich hier sage. Denn wir behandeln auch ein bisschen literarische Versionen. Wir streichen das jetzt einfach. Das Buch besteht aus 15 Beiträgen zu einzelnen Beispielen oder zu Baugruppen, die vertiefend behandelt werden, und hinzu kommt ein ziemlich langes Einleitungskapitel, das einen weiten Bogen schlägt vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Das erste Beispiel, mit dem wir uns beschäftigen im frühen 18. Jahrhundert, ist das geplante Lustschloss des sächsischen Königs August des Starken, das im Rosenthal errichtet werden sollte und das am Unwillen der Stadt Leipzig gescheitert ist. Die Leipziger Ratsherren hatten einfach überhaupt keine Lust darauf, dass der sächsische König sich hier ausbreitet und möglicherweise noch stärker versucht, Kontrolle über Leipzig auszuüben. Und zu unseren chronologisch letzten Projekten gehört die Olympiabewerbung für 2012. Und das ist ein Beispiel für die Luftschlösser der Nachwendezeit. Und dazwischen gibt es Kapitel zum Beispiel zu den Frankfurter Wiesen. Die Frankfurter Wiesen, das ist das Areal zu beiden Seiten des heutigen Elster-Flutbeckens, und das war wirklich ein über Jahrzehnte hinweg ein Brennpunkt für ambitionierte, teilweise utopische Planungen, im Grunde vom 19. Jahrhundert bis in die Nachwendezeit, denn weite Teile des Olympiageländes sollten dort errichtet werden. Es gab großartige Pläne seit den 1870er Jahren für eine Elster-Vorstadt oder auch für die Anlage eines Elster-Bassins nach dem Vorbild des Hamburger Alster-Bassins. Da träumten einige Stadtplaner von einem neuen repräsentativen Stadtviertel im Westen der Stadt an dem neu anzulegenden großen Bassin, das von der Elster gespeist werden sollte. Daraus ist dann auch nichts geworden, aber in einer gewandelten Form hatten diese Visionen, wie viele andere auch, dann doch ein gewisses Nachleben, denn es ist das Elsterbecken angelegt worden in den 20er Jahren. Und vielleicht überhaupt an dieser Stelle der Traum von der Wasserstadt Leipzig. Leipzig galt im 19. Jahrhundert als eine hässliche Stadt. Das Leipziger Umland galt damals schon als ziemlich öde. Und das, was wir an Leipzig heute so schätzen, die gründerzeitlichen Wohnviertel, die standen damals eigentlich gar nicht so hoch im Kurs. Sie galten eigentlich eher als langweilig, baukünstlerisch völlig belanglos, mitunter auch als menschenfeindlich, zu viel Dichte, zu wenig Grün und auch als reizlos. Und viele Stadtplaner oder auch andere, die sich berufen fühlten, träumten damals von einem schöneren Leipzig, von einem Leipzig, das attraktiv ist, von einem Leipzig, das Touristen anlockt, von einem Leipzig, das gesunde Lebensverhältnisse bietet. Und in diesem Kontext entstanden dann auch diese Visionen für die Elster-Vorstadt oder für die Elster-Bassins im Westen der Stadt.
Der Elster-Saale-Kanal sollte auch bis Hamburg gehen, glaube ich, dann mehr oder weniger. Das waren halt auch sehr hochfliegende Pläne, die dann gescheitert sind. Also das hat wahrscheinlich dann auch was damit zu tun, dass Leipzig ja erstmal vor dem 19. Jahrhundert war das ja ein Stadtkern und dann waren auch so Dörfer ringsum. Ich muss da jetzt dran denken bei dieser Idee August des Starken, dass halt, der hatte ja auch vor, dann glaube ich halt, das Rosental zu verbinden mit verschiedenen Aussichtspunkten in der Umgebung, oder? Was können Sie das Projekt nochmal vorstellen?
Ja, August der Starke wollte ein Lustschloss dort errichten. Und zu diesem barocken Lustschloss hätte ein Garten gehört, ein Park nach französischem Vorbild. Das heißt, axial konzipiert mit Sichtschneisen und sehr großräumig gedacht, symmetrisch. Aus dem Lustschloss ist nichts geworden, aber tatsächlich gibt es auch heute noch einige Sichtschneisen, die man vom Rosental aus wahrnehmen kann, die zurückgehen auf dieses Projekt August des Starken. Und dieses Projekt hatte dann auch viele weitere Nachwirkungen im Laufe der Jahrhunderte. Das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen zu umfangreich zu erklären. Kann ich einfach nur auf das Buch verweisen. Da wird etwas mehr dazu stehen. Aber es ist in diesem Fall wie in so vielen anderen Fällen auch. Zunächst einmal scheitern die Projekte, aus welchen Gründen auch immer. Meistens war es Geldmangel, aber durchaus nicht immer. Ausbruch eines Weltkrieges kann der Grund sein. Regimewechsel oder Wechsel der Regierungsform können auch der Grund sein. Und trotzdem werden in der Folgezeit diese Projekte immer wieder dann in der einen oder anderen Form nochmals oder auch mehrmals wieder aufgegriffen, erneut diskutiert, manchmal dann auch in transformierter Form umgesetzt.
Wie ist eigentlich jetzt die Forschungslage? Also wie erforscht man eigentlich die historische Stadtentwicklungsplanung für Leipzig? Gibt es da gute Quellen oder hat man das schon in Büchern niedergelegt sozusagen oder muss man auch in die Akten hineinsehen?
Ja, es gibt wunderbare Quellen, wunderbare Bildquellen, ganz besonders im Leipziger Stadtarchiv, viele aber auch im Stadtgeschichtlichen Museum, in der Fotosammlung des Stadtgeschichtlichen Museums und einige befinden sich auch im Leipziger Staatsarchiv. Wir haben dann darüber hinaus noch einige weitere Archive genutzt, aber tatsächlich ist das Leipziger Stadtarchiv wirklich eine Fundgrube. Da gibt es Fotografien, aber es gibt auch Pläne, die dort aufbewahrt werden. Ein Teil der Projekte, die wir vorstellen, sind schon irgendwo mal publiziert, aber ziemlich verstreut. Wir bringen das zum ersten Mal zusammen und natürlich haben wir auch viele Archivforschungen selbst gemacht. Das heißt, wir haben vieles vertieft, das eine oder andere auch neu entdeckt. Und ich würde gerne an dieser Stelle vielleicht auch sagen, wer wir sind. Sie haben ja schon gesagt, das Projekt geht ursprünglich zurück auf ein Forschungsseminar an der Universität Leipzig am Institut für Kunstgeschichte. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich sage jetzt gar nicht, wann das gewesen ist, weil mir das schon ein bisschen peinlich ist. Also es sind wirklich schon einige Jahre her. Seitdem ist einiges einfach dazwischen gekommen. Die Corona-Zeit, verschiedene Umstände, Arbeitsbelastung. Aber es ist auch etwas ganz Positives dazwischen gekommen. Das ist zum einen die unglaubliche Fülle des Materials, die aufgetaucht ist. Und wir haben festgestellt, dass es wirklich lohnt, eine eingehendere Vorbereitung. Das lohnt noch etwas mehr Arbeit, als wir uns gedacht hatten. Und dann sind auch weitere Autoren hinzugekommen. Ein Teil der Autorinnen und Autoren, das sind die Studierenden, die ehemaligen Studierenden des Forschungsseminars, die auch größtenteils schon mit dem Studium längst fertig sind. Und dann haben sich aber einige echte Experten angeschlossen, die gesagt haben, das ist ja ein interessantes Projekt und ich hätte dieses und jenes dazu beizusteuern. Und das war eine Chance, die wir natürlich gerne genutzt haben und so kann ich sagen, es gibt wirklich viele, viele Entdeckungen in diesem Buch.
Dann wird das also so eine Art Anthologie sozusagen auch. Ja.
Das kann man so sagen. Also wir haben jetzt keinen Vollständigkeitsanspruch. Wir können auch nicht wirklich alles abbilden, was es zum Beispiel an Bildquellen gibt. Da müsste das Buch noch dicker werden. Aber wir wollen schon auch einen gewissen Überblick über die Entwicklung bieten. Und dazu gehören, sagen wir mal, relativ bekannte Projekte, zumindest in der Leipziger kleinen Fachwelt relativ bekannte Projekte, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, von den Flughafenprojekten fürs Leipziger Stadtzentrum. Auf dem Dach des Hauptbahnhofs sollte ein Flughafen entstehen. Dazu gab es mehrere Projekte in der Zwischenkriegszeit im Laufe der 20er oder 30er Jahre. Das ist ein ziemlicher Klassiker des visionären Planens in Leipzig. Dann haben wir aber etwas vollkommen Unbekanntes zum Beispiel auf der anderen Seite. Das sind die Pläne für die Vorgängerhochschule der heutigen HTWK in Connewitz. Für die weite Teile der Südvorstadt und des nördlichen Connewitz zu beiden Seiten der Karl-Liebknecht-Straße und rund um das Connewitzer Kreuz hätten abgerissen werden sollen. An deren Stelle wäre eine einheitliche Hochschulbebauung, so nach dem Muster der Universität Bochum etwa, errichtet worden. Und das ist ein Projekt, das völlig unbekannt war und von Thomas Hostislawski, das ist einer der Autoren, die sich dann später angeschlossen haben, einer der Experten, von ihm ist das entdeckt worden und das wird bei uns zum ersten Mal publiziert.
Ah, okay, das hatte man schon gehört, dass in den 90ern immer die Rede davon war, dass Connewitz zu Teilen abgerissen werden soll und dass sich deswegen da auch viele Hausbesetzer niedergelassen hatten, aber ja, ganz interessant auf jeden Fall.
Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen so ins Wort falle, aber da fällt mir zu diesem Thema Abrisse in der geplante Abrisse in der DDR-Zeit natürlich noch etwas ganz in unserem Buch ganz Wichtiges ein. Das sind die Planungen der Generalbebauungsplan 1970, der wirklich Abrisse weiter Teile der Stadt vorsieht. Also da wäre von unserer Gründerzeit nicht viel übrig geblieben, wenn diese Planung umgesetzt worden wäre. Dazu gehörten Neubauten in Plattenbauweise ohne Ende, aber dazu gehörte zum Beispiel auch eine Stadtautobahn, die ganze Innenstadt umschlossen hätte und in der Nähe des heutigen Südplatzes, etwas nördlich davon, hätte sich zum Beispiel ein Autobahnkreuz befunden. Das heißt, von der heutigen Südvorstadt wäre nicht viel übrig geblieben.
Ja, der Verkehr hat solche Pläne schon immer so ein bisschen angestachelt. Ich glaube, ich habe so einen Stadtentwicklungsplan, gab es 1949, den Leipziger Hauptbahnhof als Kopfbahnhof in ferner Zukunft auch mal in so einen Durchgangsbahnhof zu verwandeln. Und irgendwie wurde das jetzt ja teilweise umgesetzt. Also sind manche Pläne dann auch erstmal gescheitert sozusagen und dann später zu Teilen verwirklicht worden?
Ja, also da ist die Untertunnelung des Leipziger Hauptbahnhofs ein gutes Beispiel. Soweit ich mich erinnere, gab es erste Überlegungen, erste Ideen in dieser Richtung schon sogar Ende des 19. Jahrhunderts. Es gab auch die Idee, den bayerischen Bahnhof mit dem Hauptbahnhof oder mit dem künftigen, damals erst entstehenden Hauptbahnhof mit einer Hochbahn zu verbinden, mit einer Hochbahn, so wie es das in Berlin oder Hamburg gibt und dann im Grunde erst mit fast 100 Jahren oder rund 100 Jahren Verzug gab es dann die Tunnellösung, die wir heute kennen. Es gab aber noch weitere Planungen für den Hauptbahnhof. Wie gesagt, Flughafen auf dem Dach des Hauptbahnhofs ist die eine. Es gab aber auch unterschiedliche Projekte für den Umbau des Hauptbahnhofs zum Durchgangsbahnhof. Zum einen durch die Untertunnelung, die dann teilweise erfolgt ist. Aber es gab zum Beispiel auch den Plan, den Hauptbahnhof etwa 1 Kilometer nach Norden zu verschieben und umzubauen in einen Durchgangsbahnhof in Ost-West-Richtung. Das sind Pläne, die wurden in den 20er Jahren entwickelt, wurden weiterverfolgt in der Zeit des Dritten Reiches und dann auch nochmal in der Zeit der DDR aufgegriffen.
Das klingt jetzt ja teilweise schon nach sehr fantastischen Ideen, zum Beispiel einen Flughafen auf den Hauptbahnhof draufzubauen, klingt doch sehr fantastisch, beinahe schon unverwirklichbar. Gab es viele solche doch ziemlich abstruse Ideen auch, die da dann auf diese gestoßen sind?
Ja, es wimmelt vor abstrusen Ideen in dem Buch. Also wir kamen aus dem Staunen nicht raus, aber bei einigen muss man sagen, die waren vielleicht in ihrer Zeit gar nicht so abstrus, wie sie uns heute vorkommen. Zum Beispiel das mit dem Flughafen auf dem Dach des Hauptbahnhofs oder auch in anderen Teilen der Innenstadt wurde durchaus ernsthaft diskutierend. Das waren nicht ein paar Spinner, die das vorgeschlagen haben, sondern auch der Stadtrat hat sich damit zum Beispiel beschäftigt. Und das war damals etwas weniger spinnert, als es heute wäre, weil die Flugzeuge deutlich kleiner waren und dementsprechend brauchten sie kürzere Start- und Landebahnen. Es hätte trotzdem nicht funktioniert, aber es war vielleicht damals nicht ganz so utopisch, wie es aus heutiger Perspektive wirkt. Es gab auch eine Planung für einen Flughafen zwischen Rossplatz und Hauptbahnhof. Da wäre der ganze Augustusplatz einschließlich des Schwanenteichs mit einem aufgeständerten Flughafen überbaut worden. Auch das wurde durchaus relativ ernsthaft diskutiert in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen.
Wer waren denn die Akteure dieser fantastischen Ideen? Es gab ja in Leipzig immer Stadtbauräte, die waren aber wahrscheinlich eher Pragmatiker. Also waren das einzelne Architekten, die dann so ganz fantastische Ideen auch hatten? Oder gab es auch Stadtbauräte, die so fantastische Ideen hatten?
Also ganz unterschiedlich. Es waren zum einen auf Architekten ohne Auftrag, zum anderen waren das Architekten im Auftrag der Stadt Leipzig, Architekten, die an Wettbewerben teilgenommen haben. Es waren zum Teil auch Stadträte, zum Beispiel gab es, oder Stadtbauräte beziehungsweise hochrangige Mitarbeiter der Institution, die wir heute als Stadtplanungsamt bezeichnen würden, etwa einen gewissen Hans Strobel, der vor dem Ersten Weltkrieg eine fantastische Vision für die Straße des 18. Oktober entwickelte. Er plante eine sehr kleinräumige, eher kleinteilige, fein gegliederte Bebauung dieser Straße, die wirklich etwas vollkommen anderes ist als die Straße des 18. Oktober aus den 60er und 70er Jahren, wie wir sie heute kennen, mit den Plattenbauten. Und diese Vision ist dann nicht verwirklicht worden wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Da gab es dann kein Geld dafür. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat man das wieder aufgegriffen, aber letztendlich war das auch unrealisierbar. Und das ist so ein Projekt, haben wir auch in unserem Buch abgebildet, bei dem es einem schwerfällt, nicht ach schade zu sagen. Ach schade, wäre das verwirklicht worden, dann wäre manches städtebauliche Elend uns erspart geblieben. Da gibt es zum Beispiel eine sehr schöne Fassung für den Bayerischen Platz, der ja Teil dieser ganzen Anlage gewesen wäre. Und wenn man das der heutigen amorphen Trostlosigkeit des Bayerischen Platzes gegenüberstellt, naja, da kann man schon so ein bisschen vielleicht an dieser einen Stelle in kulturpessimistischen Trübsinn verfallen.
Sie widmen sich ja in Ihrer Forschung auch dem Fachgebiet Architektur für neue Lebensformen, Architektur und Städtebau, also als utopisches Ideal. Da fällt mir ein, dass ja in Leipzig auch von Bauhaus beeinflusste Stadtgebiete gibt. Hat das eine besondere Rolle gespielt, dass so reformistische Architekturideen auch dann zu fantastischen Ideen geführt haben?
Die Architektur der Moderne, die Architektur des Funktionalismus vielleicht, würde ich jetzt nicht als so besonders prägend ansehen bei den utopischen Projekten oder bei den kühnen Visionen, aber die neuen Möglichkeiten der Moderne spielen eine ganz große Rolle. Also es gibt unglaublich viele Visionen, teilweise auch ganz konkrete Projekte für Hochhäuser rund um die Innenstadt. Stadtbaurat Hubert Ritter hat die sogenannte Ring City entwickelt, die dann in Teilen, kann man sagen, in der DDR-Zeit später auch in einer transformierten Form verwirklicht worden ist. Es gab aber seit der Zwischenkriegszeit auch sehr, sehr viele weitere Projekte für Hochhäuser rund um die Innenstadt und dazu gehörten zum Beispiel ganz wesentlich die imaginierten Messehochhäuser von nach meiner Erinnerung 30 bis 40 Stockwerken Höhe, was in der Zeit spektakulär gewesen wäre.
Also hätte Leipzig auch ganz anders aussehen können heute, wenn sich manche dieser Ideen verwirklicht hätten. Ein wahrscheinlicher Grund für Scheitern ist auch fehlendes Geld. Sind viele Bauprojekte auch an der ökonomischen Wirklichkeit dann gescheitert?
An den ökonomischen Beschränkungen, das betraf vor allem die DDR. Die 60er Jahre in der DDR waren eine ausgesprochen visionäre Zeit bis um 1970. Dieser erwähnte Generalbebauungsplan, der Abrisse weiter Teile der Stadt vorsah, ist in der Zeit entstanden. Es gab noch weitreichendere Pläne für den Augustusplatz, auch für die Straße des 18. Oktober, für den Bayerischen Platz, für das Musikviertel. Teile sind verwirklicht worden, aber die Pläne waren noch weitreichender und die scheiterten eigentlich alle damals am Geldmangel oder am Mangel an Kapazitäten. Und später waren sie dann nicht mehr aktuell. In den 70er und 80er Jahren gab es auch in der DDR neue Leitbilder für den Städtebau. Man besann sich so allmählich auch auf den Bestand, man besann sich zunehmend auf die historische Stadt mit ihren Raumqualitäten. Man wollte nicht mehr so Tabula rasa machen wie noch in den 60er Jahren. Und in der Zeit gab es einen ganz bemerkenswerten Wettbewerb für die Weiterentwicklung der Leipziger Innenstadt. Die Leipziger Innenstadt war damals sehr großräumig. Es gab den Sachsenplatz, an den sich heute nur noch die älteren Leipzigerinnen und Leipziger erinnern. Das war das ganze Gelände des heutigen Museums der Bildenden Künste mit der Randbebauung. Das war eine gestaltete Freifläche. Dann gab es viele Brachen, notdürftig gestaltete Kriegsbrachen in der Leipziger Innenstadt. Es gab also deutlich weniger Dichte als heute und das wurde in der späten DDR-Zeit als ein Defizit empfunden. Es gab viele Menschen, Fachleute vor allem, die das kritisiert haben und die gesagt haben, das ist nicht der richtige Weg. Also so kommt nicht Urbanität zustande. Wir brauchen mehr Dichte und wir brauchen mehr historische Bezüge. Und in diesem Zeichen stand dann der Wettbewerb von 1987 bis 88. Und die Arbeiten, die bei dem Wettbewerb eingereicht wurden, sahen alle eine weitgehende bis weitestgehende Wiederbebauung des historischen Stadtgrundrisses vor. Mit ziemlich differenzierter, überwiegend auch sehr anspruchsvoller, auf den Standort reagierender Architektur. Aus dem Wettbewerb ist damals nichts geworden und das wussten eigentlich alle, dass daraus nichts werden kann, denn Leipzig war damals die Stadt, wie das eine Stadtplanerin formulierte, die einem unter dem Hintern wegbrach. Das heißt, Leipzig war von extremem, auch für DDR-Verhältnisse, von extremem Verfall geprägt und es war hier überhaupt nicht zu denken an die Verwirklichung eines solchen städtebaulichen Projekts, das die gesamte Innenstadt revitalisiert hätte mit einer differenzierten und im Entwurf hochwertigen Bebauung. Daraus ist dann auch nichts geworden in der DDR-Zeit, aber nach 1990 wurden die Konzepte dieses Wettbewerbs zur Grundlage für die weiteren städtebaulichen Planungen für das Leipziger Stadtzentrum. Das bedeutet also Schließung der Baufluchten, Wiederbebauung der historischen Parzellen. Nur mit der Kleinteiligkeit, mit der Differenziertheit der Bebauung, die damals viele sich gewünscht haben, hat es nicht durchgehend so richtig geklappt.
Die Entwicklung war ja auch immer wieder ein bisschen unvorhersehbar. In den 90er Jahren ist man dann ja von einem wachsenden Leipzig, einer Boomtown ausgegangen. In Wirklichkeit ist dann eine schrumpfende Stadt daraus hervorgegangen, die dann später aber doch wieder sich mehr verdichtet hat. Also manchmal scheitert die Stadtentwicklung natürlich auch an so Unvorhersehbarkeiten vielleicht, oder?
Na klar, ja, es gibt immer wieder unvorhersehbare Entwicklungen, Konjunktureinbrüche. Wir erleben das jetzt aber eben mit einem umgekehrten Vorzeichen. Also Leipzig wir haben es gesagt, Leipzig galt als Boomtown in den 90ern oder wurde als Boomtown herbeigeredet, aber irgendwann um 2000 gab es das böse Erwachen. Es ist ja gar keine Boomtown, es ist ja eine Schrumpfstadt mit 60.000 leerstehenden Wohnungen, viel Armut, einer extremen Abwanderung. Und da entwickelt Leipzig die Olympiabewerbung, also eigentlich auch ziemlich spinnert in der Zeit, zumindest aus heutiger Perspektive, scheitert dann auch mit der Olympiabewerbung. Und doch einmal mehr gibt es langfristige Folgen der Planung. Das ist heute ganz konkret der Lindenauer Hafen. Am Lindenauer Hafen war ja das Olympische Dorf geplant. Dann ist das nach dem Scheitern der Olympiabewerbung für die Olympischen Spiele von 2012, war das die Bewerbung, nach dem Scheitern dieser Olympiabewerbung ist das in Vergessenheit geraten worden, aber als dann die Nachfrage nach Wohnraum wieder anzog in den letzten 10 Jahren, da sind diese Pläne dann wieder aus der Schublade geholt worden und sind nicht so verwirklicht worden, wie man sie sich damals vorgestellt hat, aber es ist dieses Areal am Lindenauer Hafen tatsächlich bebaut worden im Anschluss an die damalige Idee.
Wir haben ja schon von Akteuren gesprochen. Um 2005 war auch in der GfZK, der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, so eine Ausstellung, wo es um Leipzig als schrumpfende Stadt ging. Da gab es dann auch viele visionäre Ideen, wie man diesen Brachen halt in Plagwitz zum Beispiel mit Getreidefeldern füllen kann. Also kleinere Akteure in der Stadtplanung.
Ich muss gestehen, vielleicht weniger. Also es geht mitunter auch um kleinere Akteure. Wie gesagt, manchmal waren das Hobbyisten, auch spinnerte Leute, die ungefragt irgendwas entwickelt und in die Welt gesetzt haben. Aber wir konzentrieren uns doch weitgehend auf das Spektakuläre, also auf kühne, großräumige Visionen, und da würde Urban Gardening nicht so dazugehören. Nicht, weil ich das persönlich uninteressant fände, das ist ein ausgesprochen interessantes Phänomen in diesen letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt. In dem Buch ist es aber nicht so berücksichtigt. Was aber doch noch Berücksichtigung finden wird, ganz am Ende des Einleitungskapitels, das sind die aktuellen Visionen für eine grünere Stadt und auch für eine Reduzierung des Autoverkehrs. Da gibt es ja durchaus einige auch schöne Ideen für eine Neugestaltung des Ringes in Leipzig, die den Ring fußgängerfreundlicher macht, die ihn angenehmer macht, die ihn auch grüner macht.
Ja, vielleicht abschließend, könnte Leipzig auch ganz anders aussehen, wenn andere Ideen sich durchgesetzt hätten? Also sind so andere Stadtpläne von Leipzig quasi denkbar, die dann so ein ganz anderes Leipzig abbilden würden?
Ja, auf jeden Fall würde Leipzig anders aussehen. Wie schon gesagt, in den meisten Fällen wird man eher froh sein beim Anblick der Visionen, dass sie nicht verwirklicht worden sind. In einigen Fällen wird man es eher schade finden. Jedenfalls geht es mir so. Auf jeden Fall kann man sagen, wenn die Visionen, die wir in unserem Buch vorstellen, verwirklicht worden wäre, dann wäre von dem historischen Leipzig, das wir heute kennen, nicht so sehr viel übrig geblieben. Und das gilt ganz besonders für die Visionen im Zeichen der Nachkriegsmoderne, diese großräumigen Planungen der 60er Jahre, die sehr auf Tabula Rasa, auf Abriss des historischen Bestandes waren. Und da kann man sagen, zum Glück hat das nicht funktioniert. Und Ähnliches kann man auch sagen über die Planungen des Dritten Reiches, die wir jetzt in unserem Gespräch alle kaum erwähnt haben. Da gab es auch bombastische Projekte, aus denen zum Glück kaum etwas geworden ist.
Ja, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch bei Professor Dr. Arnold Bartetzky. Das umgebaute Leipzig, also Projekte, Visionen, Luftschlösser und eben mögliche andere Leipzig-Entwürfe. Dann wird wahrscheinlich auch irgendwann ein Buch folgen. Ist das schon geplant, eine Veröffentlichung im Lehmstedt Verlag?
Ist für diesen Herbst angekündigt und sie wird auch diesmal mit einiger Verspätung wirklich kommen.